Ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass er heute Morgen mir die Gnade gegeben hat, auch zur Anreise. Und so möchte ich von meiner Seite euch auch ganz herzlich auch begrüßen. Wir fahren jetzt für diese Stunde mit den nächsten Versen weiter fort und schlagen 1. Petrus 2 auf und lesen ab dem 18. Vers bis zum 25. 1. Petrus 2 von dem 18. Vers. Ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allem Respekt unter, nicht nur den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Das Thema für die Stunde lautet der Umgang mit Autorität. Ein sehr spannendes Thema. Und ich habe es in drei Abschnitte eingeteilt und möchte im ersten Step eingehen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung. Wie empfindet die Gesellschaft, wenn es darum geht, sich einer Autorität sich unterzuordnen? In dem zweiten Punkt möchte ich eingehen auf einige Schriftstellen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und in dem dritten schlussendlich auf den Umgang auch mit der Autorität zu sprechen kommen. Der Bruder Alex hat in der vorigen Stunde in dem dritten Punkt uns schon eine Steilvorlage geliefert zu diesem Thema. Und ich bin mir überzeugt, dass dieses Thema einen jeden Einzelnen von uns betrifft. Diejenigen, die wir jünger sind, aber genauso auch diejenigen, die auch etwas älter sind. Wir alle sind von dem Thema auch betroffen. Nun möchte ich euch fragen, welche Autoritäten kennt ihr in eurem Leben? Dass ihr einfach mal so aufzählt. An was denkt ihr?
Eltern.
Die Eltern, Dankeschön.
Lehrer.
Lehrer. Vorgesetzte auf der Arbeit. Ja, eine sehr gute Antwort. Unser himmlischer Vater.
Die Ältesten
in der Gemeinde. Ja, Dankeschön. Dankeschön für die Antworten. Ich habe im Lexikon nachgeschlagen, wie erklärt man eigentlich Autorität? Und da habe ich Folgendes gefunden, dass es mit einer sozialen Positionierung erklärt wird. Das heißt, es kann durchaus eine Person sein, es kann aber auch eine Institution sein, die Autorität über uns auch ausübt. Und es wirkt sich insofern auch ganz praktisch aus, dass andere Menschen in ihrem Denken und in dem Handeln eben beeinflusst werden und auch ausgerichtet werden auf diese Autorität. Und wir haben einige aufgeführt und das ist auch ganz richtig. Wir werden noch zu dem einen, zu dem anderen Punkt auch kommen. Nun möchte ich auf den Punkt eingehen, wie wird eigentlich es in der Gesellschaft wahrgenommen, wenn es heißt, ja, es gibt eine Autorität. Autorität bedeutet ja nichts anderes, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt ja jemand, der die Autorität besitzt und dann gibt es die andere Seite, Menschen, die unter dieser Autorität auch stehen. Und praktisch bedeutet es, wenn jemand Autorität ausübt, so ordnen sich ja die anderen dieser Autorität auch unter. Und wie empfinden wir das in unserer Gesellschaft, so dieses Unterordnen unter eine Autorität? Seht, wenn wir uns unterordnen müssen einer Autorität, dann steht nicht die Frage, ob wir wollen oder nicht. Es stellt sich auch nicht die Frage, ob wir gerade Lust dazu haben, ob es uns gerade dazu irgendwie so daran liegt, wir haben einen guten Tag und ja, jetzt denke ich, heute werde ich mich dieser Autorität unterstellen und morgen habe ich dann keine Lust, habe ich einen schlechten Tag und da übergehe ich das Ganze. Ein Mensch, der in Sünde lebt, er empfindet es, will ich mal fast sagen, als ungerecht, dass jemand anderes über sein Leben bestimmen möchte, ihm gewisse Vorgaben machen möchte, ihm etwas sagen möchte, wie er das eine, das andere in seinem Leben auch ausrichten muss. Und daraus entspringt auch dieses Verlangen, ja irgendwie befreit zu werden von einer bestimmten Autorität. Und man hegt so den Wunsch, so zum Beispiel die Beziehung Eltern und Kinder, dass die Kinder sagen, Mensch, ja, solange ich halt im Elternhaus bin, ja, da muss ich mich noch irgendwie, ja, so mich unterstellen, aber ich werde irgendwann mal erwachsen und ziehe dann aus, so, und dann kann ich mein Leben selber gestalten, ja, so, es ist in unseren Gedanken so ein überschaubarer Zeitraum, wo wir sagen, so, eine gewisse Zeit muss ich es machen, aber dann werde ich selber entscheiden. Wir akzeptieren in unserem Leben die Autoritäten manchmal als ein unabwendbares Übel. So nach dem Motto, man kann ja sowieso nichts verändern. Und das andere kann auch sein, ja, noch einige Jahre aushalten, wie ich gesagt habe, und dann wird sich die Situation klären. Ich werde vielleicht die Ausbildung fertig machen und werde mich woanders bewerben oder wie auch immer. Ja? So, es sind diese überschaubaren Zeiträume in unseren Gedanken auch. Dazu kommen noch persönliche Erfahrungen oder auch die Erfahrungen, ich sage mal, unserer Mitschüler oder unserer Arbeitskollegen, die in ihrem Leben einfach ungerecht behandelt wurden von einer Autorität. Das prägt uns auch und das trägt auch maßgeblich dazu bei, dass wir ja eigentlich so nach dieser Freiheit uns sehnen als Menschen. Und das Ganze gipfelt in diesen Fällen, wo Autoritätspersonen eindeutig ihre Stellung, ihren Machtbereich einfach missbrauchen. Wir kennen aus dem politischen Leben, dass manche Machthaber so als Tyrannen beschrieben werden. Es sind Tyrannen, ja, die über Menschen herrschen und die Untergebenen, die empfinden es mit Sicherheit als nicht sehr angenehm. Schaut mal ein ganz aktuelles Beispiel, was wir ja seit einigen Tagen in der Türkei erlebt haben oder bisher noch erleben, wie die politische Gewalt ganz bewusst, ja, bestimmte Medien, Journalisten und so weiter, versucht einfach, ich sag mal so, kalt zu stellen. Jeder, der nicht regierungstreu irgendwie berichtet wird, der wird eben halt zur Seite geschoben. Seht, und all das, das prägt uns. Und wir sind Menschen, wir haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wir empfinden das, wenn etwas zu weit gegangen ist, dann sagen wir, es ist einfach ungerecht. Und trotzdem stehen wir alle in diesem Spagat tagtäglich, jeder auf seiner Arbeit, auf dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, in der Schule, zu Hause. Wie gehen wir auch mit diesen Autoritäten auch um? Ich habe mich gefragt, wenn es schon sozusagen gilt, im Leben sich ja der Autorität aus sich unterzuordnen, warum haben wir dann diese Spannungen, ja, die ich versucht habe zu erklären? Warum ist das einfach so? Es wäre doch viel schöner, wenn alles so reibungslos laufen würde, so einvernehmlich alles. Ja? Aber diese Spannungen in dem Leben, die sind einfach da. Und die Frage ist, warum ist das so? Und es gibt eine Antwort und das ist das Problem der Sünde. Wir haben gehört diesen Gedanken, dass die Sünde ja zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Und jemand hat einen Satz gesagt, die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Der Satz könnte eigentlich von heute stammen. Nun hat ihn der bekannte Sokrates gesagt. Und das liegt schon einige Jahre zurück. Aber merkt ihr, das Herz des Menschen, das ist heute nicht verderbter, sage ich mal so, ja, wie früher, sondern die Sünde, die ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und so sprechen wir nicht von, ja, früher war es besser, heute ist es schlechter. Wenn ich noch Zeit bekommen werde, möchte ich auf den Gedanken nachher auch noch ganz kurz eingehen, wie sich auch bestimmte Maßstäbe im Verlauf des Lebens oder der Zeit sich auch einfach ändern, wie Menschen die Maßstäbe verändern. Und das Wichtigste ist doch für uns, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema? Wir haben ja einen Gedanken, glaube ich, ganz am Anfang gehört, welche Autoritätsperson haben wir? Und da habe ich die Antwort bekommen, die Eltern. Wir wollen jetzt diese Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern betrachten. Wir lesen zum Beispiel Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Epheser 6, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Vier Verse, die uns beide Seiten beleuchten. Und ich bin so dankbar, dass Gottes Wort nicht einseitig ist. Auch bezüglich diesem Thema ist Gottes Wort nicht einseitig, dass es nur eine Seite jetzt betrachtet und diejenigen müssen so und so und so machen, sondern Gottes Wort, es ist objektiv. Es gibt uns wirklich diese Ausrichtung fürs Leben. Wir sehen hier diese Ermahnung, diese Aufforderung, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Es ist selbstverständlich, dass wir als Kinder in unserem Leben sozusagen einige Phasen auch durchmachen. Und unser Jüngster, der ist jetzt etwas über 2,5 Jahre. Und meine Frau hat so gesagt, erst so die Tage, Mensch, es ist so schade, dass er so diese, wie soll ich sagen, diese kindliche Unschuld irgendwie so verloren hat. Es ist so eine Phase, die, ja, man kann sagen, diese Trotzphase, ja. So, da kommen schon richtig auch Wörter, wo man, ja, die Eltern richtig auch beschimpfen kann. Und man wundert sich, von wo die kleinen Kinder all das bereits aufschnappen. Und Wir wissen aus unserer Vergangenheit, ich bin jetzt aus dieser Phase ja schon heraus, habe das aber genauso durchgemacht. Es ist völlig normal, wir werden in unserem Erwachsenwerden verschiedene Phasen durchmachen. Und ich habe mal den Gedanken ja schon geäußert, diese Abnabelung von den Eltern, die ist auch völlig normal. Nur Gottes Wort gibt uns eine klare, eindeutige sozusagen Ausrichtung, wie wir mit unseren Eltern umgehen sollen. Und ich kenne Fälle, wo ja, es zwischen Eltern und den Kindern auch etwas Spannungen, ich sag mal so, gab. Und ich kenne auch diese Person, die sich ja einige Jahre später so wunderbar eigentlich vertragen. Und wo die Kinder so dankbar sind für ihre Eltern, ja, wo sie wieder wirklich die Eltern von ganzem Herzen auch ehren. Aber Gott möchte uns bewahren, dass wir als Kinder in dieser Entwicklungszeit die Eltern in irgendeiner Weise ja, so viel Kummer bereiten oder irgendwelche, ja, manchmal sagen wir, Narben zufügen, die einfach ja, irgendwie in Erinnerung bleiben. Gott möge uns auch hierin viel, viel Weisheit geben. Seht, wir haben ein schönes Vorbild und das ist unser Herr Jesus selber. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 2, Vers 51. Wir wissen diese Begebenheit, wo die Eltern Josef und Maria mit Jesus auch nach Jerusalem gingen, wie sie dort angebetet haben, wie sie gefeiert haben und wie sie auf dem Weg zurück auch waren und dann den Jungen verloren haben. Und hier heißt es in dem 51. Vers, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Ein kurzes Wort. Und wenn wir die ganze Begebenheit lesen, dass der Herr Jesus in gewisser Weise seine leiblichen Eltern erinnert, so nach dem Motto, wisst ihr nicht, wo ich eigentlich ja, mich aufhalte? Warum habt ihr mich 3 Tage überall gesucht, aber eigentlich nicht im Tempel? Ich habe ja meinen Auftrag, den ich weitergeben muss an die Menschen. Aber seht, dieser Gedanke, er ordnete sich seinen Eltern unter. Wir lesen weiter, was die Familie auch anbelangt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau, zum Beispiel Kolosser 3, die Verse 18 und 19. Da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Auch hier eine ganz klares Wort. Aber wiederum, beide Seiten werden erwähnt. Gottes Wort ist nicht einseitig. Ich möchte jetzt auf die gesellschaftliche Ebene eingehen. Wir haben gehört, wir haben Lehrer oder Vorgesetzte als Autoritäten. Was sagt uns Gottes Wort eigentlich dazu? Wir haben ja in diesem 18. Vers in der Einleitung ja gehört, ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allem Respekt unter. Wir können auch Epheser 6, die Verse 5 bis 9 nochmal aufschlagen. Da heißt es, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person ist. Auch hier wieder, beide Seiten werden erwähnt. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann gab es unter den ersten Christen wohl auch diese Frage, Ja, damals gab es ja noch ja, so dieses viel ausgeprägter wie heute, dieses Verhältnis zwischen den Herren und auch den Knechten. Und jetzt hat sich jemand als Knecht sozusagen bekehrt, zu dem Herrn Jesus gefunden. Und jetzt sind sie ja Brüder im Herrn. Wie sollen die beiden jetzt miteinander umgehen? So, und das war, glaube ich, eine ganz spannende Zeit auch gewesen. Und da gibt uns der 1. Timotheusbrief auch einen schönen Ratschlag. 1. Timotheus 6, Vers 2. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. So, es war wohl nicht selbstverständlich gewesen. Es sind Fälle aufgetaucht, wo diese Fragen aufkamen, wie sollen wir miteinander umgehen? Aber auch da können wir daraus lernen, wenn wir zu Gott finden, dann änderte sozusagen nichts an unserer Stellung. Wenn ich eben halt ein Jüngling bin, eine Jungfrau, so habe ich immer noch meine Eltern, denen ich mich unterordnen muss. Wenn ich in der Schule bin, entsprechend meinen Lehrern oder auf der Arbeit den Vorgesetzten. Das lehrt Gottes Wort ganz eindeutig. Und wir haben den Gedanken in der vorhergehenden Botschaft gehört, wie würden Menschen uns beurteilen auf der Arbeit, in der Schule, wenn wir eben diesem Grundsatz nicht gerecht werden? Dient es zur Ehre Gottes oder wird eher der Name Gottes verunehrt? In der gesellschaftlichen Ebene haben wir noch andere Autoritäten und das ist unsere Regierung. Wir lesen Römer 13, Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Oder der verlesene Vers aus 1. Petrus 2, von Vers 13. Ordnet euch um des Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter, sei es dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm beauftragt sind, die zu bestrafen, die Unrecht tun und zu loben, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes. Auch eine sehr eindeutige Aufforderung, die uns hier gegeben wird. Nun kommen wir in unserem Leben mit Sicherheit an bestimmte Fragen, dass wir sagen, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft eintreten, die für uns so schädlich erscheinen, die für uns Christen auch mit einer gewissen Gefahr auch verbunden werden, wo Autoritäten ihren Machtbereich einfach auch missbrauchen. Wie soll man damit umgehen? In diesem Spagat stehen viele Menschen, oder ich meine, wir stehen alle auch darunter, aber manche Menschen machen sich da große Sorgen, große Gedanken. Und es gibt Gedanken, ja, man muss auf die Straße gehen, man muss protestieren, man muss laut die Meinung sagen, so, die sollen endlich wissen, was wir darüber denken. Und das Interessante ist, Gott hat jede Regierung, hat Gott selber eingesetzt. Und ich möchte uns aus Jeremia 25 einige Verse vorlesen, die mir vor einiger Zeit so groß geworden sind. Der Umgang auch mit dieser Frage. Jeremia 25, und wir können hier ab dem 11. Vers jetzt lesen, aber davor steht so viel geschrieben, dass Gott so lange Geduld hatte mit dem Volk Israel. Er hat Propheten geschickt. Er hat sie ermahnt, hingewiesen, dass sie doch von ihrem sündigen Zustand doch lassen sollen. Und das hat alles nichts geholfen. Und jetzt lesen wir weiter von dem 11. Vers. Sodass dieses Land wüst und zerstört daliegen wird. Und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Gott hat hier sein Urteil gesprochen über das Volk, weil sie von seinen Wegen abgewichen sind. Und er hat klar beschlossen, dieses Volk wird 70 Jahre lang dem König zu Babel auch dienen. Und jetzt schaut mal der 12. Vers, der ist so interessant. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König von Babel und jenes Volk wegen ihrer Schuld heimsuchen, sagt der Herr, dazu das Land der Chaldäer und werde es zur ewigen Wüste machen. Dieser Gedanke, der ist so interessant. Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht Regierungen, Gott gebraucht Könige, um seinen Plan durchzuführen. Er legt eine bestimmte Zeit fest, wo sie dieses auch durchführen müssen und sagt, wenn die Zeit aber abgelaufen ist, dann werde ich aber diesem König und diesem Volk von Babel eben ihre Schuld auch vor Augen führen. Und das ist so wunderbar, dass Gott jede Regierung, jeden Herrscher setzt er ein und er hat alle Geschehnisse auch in der Welt in seiner Hand. Und das ist für uns so tröstlich. Das ist für uns so tröstlich, dass wir nicht aufbegehren müssen in dem Sinne, dass wir denjenigen, die sozusagen da oben sind, endlich unsere Meinung sagen müssen, sondern wir sollen bewusst sein, dass es einen gibt, der alles in seiner Hand hat und der alles führt und auch leitet. Nun möchte ich auf die geistliche Ebene zu sprechen kommen. Wir haben die Antwort gehört, es gibt eine Autorität in unserem Leben, und das ist eigentlich ja, die wichtigste Autorität überhaupt. Und das ist Gott. Er ist derjenige, wenn wir uns da hineinversetzen in diesen Gedanken, er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles, was wir sehen. Er hat den Raum geschaffen, dass wir hier überhaupt sozusagen existieren können. Er hat uns das Leben geschaffen. Gegeben. Er ist derjenige, der so fürsorglich für einen jeden Einzelnen für uns sorgt. Wir haben einige Verse in der Bibel, wo Gott jede Kleinigkeit, auch in der Natur, sie entgeht ihm nicht. Er kümmert sich um jede Pflanze. Und Gottes Wort sagt sogar, dass er sogar die Haare auf unserem Kopf, die zählt er. Merkt ihr, wie genau sozusagen Gott eigentlich Anteil an uns nimmt? Wie genau? Und die Frage ist, akzeptieren wir diese Autorität in unserem Leben oder nicht? Wir haben vor einigen Wochen ein Firmenjubiläum gehabt und haben das Technikmuseum in Sinsheim besucht. Und danach hat man uns auch einen 3D-Film präsentiert von Hubble. Hubble ist ja das Teleskop, das ja schon einige Jahre unterwegs ist und es macht wunderbare Bilder. Und es war wirklich faszinierend, diesen Film auch anzuschauen in diesem 3D-Format. Da ging es mehr so darum, das sind immer wieder im Verlauf der Jahre einige Geräte kaputt gegangen. Und wie die Astronauten viel Risiko auf sich nehmen mussten, um die Sachen im offenen All sozusagen zu reparieren. Die mussten erstmal andocken, sozusagen die erstmal einfangen, den Hubble, und dann sozusagen die ganze Reparatur durchführen. Diese Geschicklichkeit. Die Menschen sind zu vielem eigentlich fähig. Aber seht dieses 3D-Bild, was ich da gesehen habe, diese Bilder, was Hubble bis jetzt noch eigentlich schießt. Es ist unglaublich, was wir sozusagen bekommen haben, auch Einblicke. Es ist so, dass unser Sonnensystem, also das, was wir, unser Sonnensystem, wo unsere Erde und die anderen Planeten um die Sonne auch kreisen, das ist sozusagen nur eine Galaxie unter, Forscher sagen, Milliarden von anderen. Und ich bin, ehrlich gesagt, von dem Film rausgegangen und man war wirklich so klein, so klein. Das, was wir vor Augen haben, ja, Gebäude, Autos, ja, so, das können wir irgendwie wahrnehmen. Ja, wir haben eine bestimmte Vorstellung auf Größe, auf Zeit, manche Sachen. Wenn man aber solche Bilder sieht, das ist einfach unglaublich, das kann man gar nicht beschreiben. Und die Frage ist, wenn die Forscher, ich sage mal nur, und sie sagen selber, es ist nur ein kleiner Blick sozusagen, der ihnen gelungen ist, wenn nur das Wenige ist, was wir jetzt schon sehen, was sehen wir nicht? Und die Frage, die sich mir gestellt hat, akzeptieren wir wirklich diese Autorität, die alles so perfekt geplant hat, das Weltall, unser Leben, die Vegetation, und so können wir eins ums andere eigentlich weitergehen. Und ich möchte diesen Gedanken uns allen ans Herz legen. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach, was diese Autorität für unser Leben bedeutet. Die weitere Autorität ist der Herr Jesus Christus selber. Er hat den Heilsplan Gottes umgesetzt. Er hat sich erniedrigt als der einzig geborene Sohn Gottes. Er hat sich erniedrigt, wie das bei uns in der Bibel auch im Philipperbrief steht. Er hat sich erniedrigt und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und wir können auch diese Verse nochmal aufschlagen. Lasst uns mal Philipper 2, die Verse 9 bis 11 aufschlagen. Philipper 2, 9 bis 11, da heißt es so: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit, und jetzt geht's weiter, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und wenn wir uns auch in diese Verse reindenken, wir kommen an Jesus Christus nicht vorbei. Manche Menschen meinen, sie können im Leben hier auf Erden irgendwie ohne Christus auskommen, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo ein jeder Einzelne von uns vor den Richtstuhl Christi auch gestellt wird. Und hier heißt das Wort, ein jeder wird seine Knie beugen. An Jesus Christus kommen wir nicht vorbei. Schaut mal, nächste Autorität ist das Wort Gottes. Wir lesen zum Beispiel Lukas 21, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Bibel, das Wort Gottes, der offenbarte Wille Gottes an uns Menschen. Also alles, was wir brauchen für unser Leben, im Umgang miteinander, was das Verhältnis Mensch zu Gott, was das Verhältnis zwischen den Menschen anbelangt, das steht hier drin. Es ist der offenbarte Wille Gottes für uns Menschen. Und die Frage ist, hat das Wort Gottes diese Autorität für unser Leben? Wenn wir tagtäglich die Bibel aufschlagen, in unseren persönlichen Andachten, wenn das Wort gepredigt wird, hat dieses Wort Gottes diese Autorität für unser Leben, dass ich weiß, ich bin diesem Wort sozusagen verpflichtet. Uns werden noch weitere Autoritäten in der Bibel dargestellt. Auch diese Antwort haben wir bekommen. Das sind die Ältesten. Wir lesen dazu in 1. Petrus 5, Verse 5. den ersten Teil, 1. Petrus 5, auch sehr bekannt, dieser Abschnitt. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Oder 1. Korinther 16, Vers 16, könnt ihr auch gerne noch aufschreiben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet im Reich Gottes. Wenn wir bei 1. Petrus 5 bleiben, dann wird uns ein weiterer Gedanke auch weitergegeben, und zwar in dem 5. Vers, der 2. Teil. Alle aber ordnet euch einander unter. Oh, jetzt wird es aber interessant. Zum einen ist hier doch die Rede, dass wir den Ältesten sich unterordnen sollen. Und sofort im nächsten Satz sagt er, ordnet euch untereinander unter. Und da ist auch das Wort Gottes nicht einseitig, dass die Ältesten, ja, wie soll ich sagen, wie Herrscher regieren sollen. Das hat das Wort Gottes ihnen nicht gegeben. Auch im Zusammenleben unter den Geschwistern, ordnet euch einander unter. Und dann dieser wichtige Vers, und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist ganz wichtig, auch im Umgang miteinander, dass wir auch diesen Punkt auch beachten. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mir persönlich auch wieder groß wurde, dass es so eine direkte Anweisung gibt, auch im Wort Gottes, für uns jüngere Menschen. Lasst uns mal 3. Mose 19, Vers 32 aufschlagen. Das ist das Verhältnis zwischen den Jüngeren und den Älteren, was hier beschrieben wird. 3. Mose 19, Vers 32. Da heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. So, ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber ich kenne sehr gut Situationen, wo man irgendwo, ich sag mal, unterwegs war im Bus und eine ältere Person reinkommt, dass jüngere Menschen wirklich aufgestanden sind, ja, und haben zum Beispiel dieser älteren Person den Platz auch gegeben, dass sie sich hinsetzen kann. Das meint so dieses Praktische, ja? Sich auch unterordnen in dem Sinne, den Älteren zu ehren. Es ist ganz wichtig, auch in unserem praktischen Leben, dass wir auch diesen Dingen auch nachkommen. Nun möchte ich zu dem dritten Punkt eigentlich kommen, der Umgang mit den Autoritäten. Seht, es gibt nur einen Maßstab, der wirklich verlässlich ist für den Umgang mit den Autoritäten, und das ist das Wort Gottes. Nur das Wort Gottes ist wirklich der verlässliche Maßstab in diesem Punkt. Ich weiß nicht, wenn ihr mir 5 Minuten mehr Zeit geben würdet, dann hätte ich euch sehr gerne einen kleine Geschichte vorgelesen. Ist das in Ordnung? Okay. Und zwar geht es hier direkt um die Erziehung. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die mich sozusagen, es war bekannt, aber doch war es irgendwo für mich ganz, ganz neu, wie manche Werte sich im Verlauf der Zeit einfach verändern. Und ich möchte uns einige Passagen hier vorlesen. Die Geschichte der Erziehung. Von der autoritären Erziehung über die Reformpädagogik bis hin zu demokratischen Verhältnissen zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Ziele und Stile der Erziehung haben sich in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach geändert. Die Frage ist, was bedeutet es auch für uns? Ich möchte so einige Schritte jetzt durchgehen. Da heißt es so, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Nach dem Motto erzog die patriarchalische Gesellschaft der wilhelminischen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts ihre Kinder. Zucht und Ordnung, Befehl und Gehorsam waren jetzt die Schlagworte. Und der Rohrstock, kennt ihr so einen? Ja, ein Rohrstock, das war ein gängiges Instrument, um bestimmte Ziele auch da zu erreichen. Gewünscht waren gottesfürchtige und obrigkeitsfürchtige Menschen. Danach kam die Reformpädagogik. Ein anderes Zeitalter, Ende des 19. bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts, wehrten sich einige Pädagogen gegen das autoritäre Denken dieser Zeit, der herkömmlichen Schulen, und sie wollten diesen reinen Geist der Lernschule überwinden und riefen eine neue Form der Erziehung ins Leben, diese Reformpädagogik. Und sie hatte als Ziel, das Kind als Individuum zum einen auch zu sehen und die kreative Kräfte zu wecken und zu fördern. Wichtige Punkte dieses Erziehungsstils waren die Selbsttätigkeit der Kinder, das freie Gespräch und Lernen durch Handeln. Also man tut eine Sache, misslingt, aha, ich habe etwas gelernt und man lernt daraus auch etwas. Danach kam die Zeit des Nationalsozialismus. Und da wird beschrieben, einen gewaltigen Rückschritt in Sachen Erziehung erfuhren die Deutschen während der NS-Zeit. Geprägt vom totalitären Anspruch in allen Lebensbereichen herrschte auch in der Erziehungsfront bedingungsloser Gehorsam. Eigenständiges Denken und selbstverantwortliches Handeln waren aus den pädagogischen Konzepten gestrichen worden. Nach dem Krieg war es dann wieder spannend. Es gab auf einmal West und Ost. Im Westen wollten die Alliierten jetzt diese Prägung entsprechend wieder korrigieren. Und sie haben sich entschlossen für ein Konzept, für eine demokratische Neugestaltung des Unterrichts. In der sowjetischen Zone sollte eine marxistisch-leninistische Erziehung die Deutschen zu besseren Bürgern machen. Was daraus geworden ist, können wir auch manchmal uns noch gut erinnern. Aber auch da war entsprechend so, dass es autoritär das Ganze auch umgesetzt wurde. Und jetzt wird es interessant. Nach dieser Zeit kamen die 60er Jahre, die uns als Schlagwort hier und da auch begegnen. Und diese Jahre, die waren besonders geprägt durch diese anti-autoritäre Prägung oder auch Erziehung der Kinder. Da heißt es so, nach Jahren von Drill und Disziplin sorgte die Studentenbewegung für ein Kontrastprogramm. In freien Schulen und sogenannten Kinderläden sollten die Kinder bewusst zu Ungehorsam und Kritikfähigkeit erzogen werden. Bewusst zu Ungehorsam und Kritikfähigkeit. Das hat nicht so lange gedauert. In den 70er Jahren war auf einmal die antipädagogische Erziehung in aller Munde. Sie forderte dazu auf, Kinder in ihrer Entwicklung selbst zu überlassen. So jedes Eingreifen eines Pädagogen, das hat man mehr so aufgenommen als eine Notwehr, des Erwachsenen, sozusagen, der muss sich ja gegen die Kinder irgendwie wehren, ja, und darum möchte er ihnen etwas beibringen. Und man hat sogar betrachtet das Ganze als eine Gehirnwäsche, steht jetzt hier. Und jetzt wird hier Erziehung heute beschrieben. In dem 21. Jahrhundert sprechen sich Pädagogen in der Mehrzahl für eine demokratische Erziehung aus. Das bedeutet, dadurch sollen Kinder lernen, frei zu denken, Entscheidungen selbst zu treffen und sich auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben einzustellen. Lehrer und Erzieher sind sich heute allerdings auch einig, dass es gut wäre, hier und da auch Grenzen entsprechend auch aufzustellen. So, wir sprechen jetzt über eine Zeitperiode von zwei Jahrhunderten und wir sehen, wie sich die Werte der Gesellschaft stark verändert haben. Neue Ideen kommen auf. Das eine, was gut war sozusagen am Anfang, das tut man beiseite, es kommt etwas Neues, probiert man etwas Neues aus, dann sagt man, nee, das ist auch wieder schlecht. Seht, und dem allem, als Menschen, die wir in der Gesellschaft leben, wir sind ja nicht ausgegrenzt. Diesen Einflüssen ist dann jeder Einzelne von uns doch in der Zeit, in der wir leben, auch ausgesetzt. Wir müssen damit auch zurechtkommen. Und ich wollte nur damit zeigen, der einzige wahre Maßstab, was Autorität anbelangt, und vor allem diese beiden Seiten, nicht nur derjenige, der sich unterordnen muss, sondern auch derjenige, der diese Autorität auch ausübt, ist nur das Wort Gottes. Alles andere, das sehen wir an diesem Beispiel, es ist sozusagen den Launen der Zeit unterworfen und es kann auf keinen Fall insofern gedeutet werden, dass es wirklich verlässlich ist. Und darum ist es wichtig auch für uns, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir uns auf das Wort Gottes auch stützen. Und die Frage ist, wenn wir so in diesem Spagat dann auch stehen, wie ist es, wenn ich sage mal, eine gesellschaftliche Autorität habe, die mir etwas sagt oder mir etwas erziehen möchte, ja, und ich lese aber im Wort Gottes auch etwas anderes. Wie geht man damit auch um? Der Apostel Petrus, er wurde auch mit dieser Frage, mit Johannes ja konfrontiert, als sie verhaftet wurden. Aus Apostelgeschichte 4, diese Begebenheit. Und man hat ja ihnen strikt verboten, den Namen Jesu in den Mund zu nehmen, es nicht weiter zu verkündigen. Und er stellte diese Frage, so nach dem Motto, ist es recht in euren Augen, euch mehr zu gehorchen als Gott? Und wir merken auch oder sehen auch weiter in dieser Beschreibung, aus ihrem Verhalten auch weiter, dass sie sich auf Gott gestützt haben, was Gott ihnen gesagt hat. Seht, das würde jetzt aber etwas ja bedeuten, dass wir sozusagen gegen eine gesellschaftliche Autorität irgendwie aufbegehren. Seht, und da brauchen wir, und das ist nämlich der Umgang mit Autoritäten, da brauchen wir viel, viel Weisheit von Gott für jede einzelne Lage, in der wir uns befinden. Seht, ein Kind Gottes wird nie mit der Brechstange sozusagen der gesellschaftlichen Autorität auch kommen und es groß irgendwie ja, so rumposaunen. Ich werde mich euch nicht unterstellen, weil Gott mir etwas anderes in seinem Wort sagt, sondern seht, Gott hat einen ganz, ganz anderen Weg für uns. Und das ist der Weg, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir in diesem Spagat stehen, dann gilt nur noch eins, für diejenigen zu beten, die sozusagen jetzt über uns die Autorität ausüben, denen wir gesellschaftlich auch verantwortlich sind. Seht, durch das Gebet können wir die Herzen der Menschen lenken. Manchmal braucht es Zeit. Es braucht Zeit, ja. Wir haben zum Beispiel hier gelesen, 1. Petrus 2, auch den Punkt, den 18. Vers. Ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allem Respekt unter, nicht nur den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Auch so etwas kann in unserem Leben vorkommen. So etwas kann vorkommen. Ich möchte hinzufügen noch vorher, in der Regel möchten die Autoritäten, auch gesellschaftlich sozusagen, nur das Beste, auch für uns persönlich. Unsere Eltern, sie erziehen uns, ja, sie leiten uns, sie führen uns und meinen wirklich das Beste für uns. Keiner von ihnen möchte eigentlich ja sozusagen etwas Schlechtes, ja, seinem Kind. Etwas extra verbieten, damit das Kind es nicht bekommt. Ein Lehrer, er möchte genauso Wissen vermitteln. Und ein Lehrer, er freut sich sehr, wenn die Schüler begierig sind, das Ganze aufnehmen, wenn sie sozusagen ja, das Ganze annehmen, wenn sie sich unterordnen. Es ist überhaupt eigentlich nicht sein Ziel oder so, die Schüler ja, zu unterdrücken. Genauso, ich sage mal, auch unser Arbeitgeber. Er möchte auf diese Kleinkriege, die manchmal so zwischen Menschen oder zwischen Vorgesetzten und den Arbeitnehmern so manchmal auftreten, das ist alles Zeit, und Zeit kostet heutzutage Geld, sagt man. Das ist nicht sein Ziel, sondern er möchte im Prinzip ja, eine bestimmte Ware, eine bestimmte Dienstleistung verkaufen, herstellen. Und er möchte alles so einrichten, damit der Betrieb auch einwandfrei auch funktioniert. Und darum können wir sagen, sind die Autoritäten in unserem Leben in der Regel uns gegenüber wohlwollend. Wohlwollend. Aber es gibt auch diese Situationen, wo wir empfinden diese Ungerechtigkeit, wo wir empfinden, dass derjenige, der Autorität über uns ausübt, dass er über die Stränge auch geschlagen hat. Und da gibt es einen Punkt neben dem Gebet, nimmt es einfach aus Gottes Gnade an. Wisst ihr, wir kennen ja diesen Ausdruck, dass Gott an unseren Herzen arbeitet. Seht, und Gott gebraucht jede Situation in unserem Leben. Ob es gute Tage sind oder schlechte Tage aus unserer Sicht, ja, wo wir schlechte Erfahrungen vielleicht mit anderen Menschen machen. Und die Frage ist, was machen wir? Sollen wir jetzt uns Gedanken machen, irgendwie diese Menschen zu meiden, diese Leute irgendwie zu umgehen? Und Gottes Wort sagt, dass wir lernen sollen, dass wir unterordnen sollen, weil Gott an unseren Herzen auch arbeitet, dass wir brauchbare Werkzeuge sind auch in seiner Hand. Und ein Gedanke noch, der nicht besonders optimistisch ist, aber er ist, meine ich, reell. Wir werden im Verlauf unseres Lebens von den Autoritäten enttäuscht werden. Wir werden enttäuscht werden. Und die Frage ist immer dann, wie gehen wir damit um? Zum einen haben wir gesagt, beten, es in gewisser Weise auch annehmen, in die Hände Gottes legen, weil Gott auch an unseren Herzen arbeitet. Aber ich habe eine persönliche Erfahrung erlebt, die mich auch geprägt hat. Das sind jetzt schon einige Jahre her. Da war eine Situation auf der Arbeit, wo mein Chef mir gegenüber sehr ungerecht, mein Empfinden, sehr ungerecht war. Das war in Anwesenheit noch anderer Personen, die das auch mitbekommen haben. Ich habe da überhaupt gar keine Chance gehabt oder sonst wie überhaupt etwas zu sagen oder zu erklären. So, das Urteil war irgendwie schnell gefallen. Und dieser Fall, der hat mir so viel ausgemacht. Ich fand es einfach ungerecht. Und ich muss so sagen, ich bin eine Zeit lang damit nicht zurechtgekommen. Insofern, so, man ist in die Firma gekommen und ich dachte, sofort diese Erfahrung, die vor einem steht. Wie soll man damit umgehen? Und das hat einen irgendwie beschäftigt. Und eigentlich habe ich es doch ganz anders gemeint. Und das ist irgendwie jetzt so rausgekommen. Und was bedeutet das überhaupt? Ja, so, ich meine, für meine weitere Arbeit jetzt in der Firma. Und Gott hat mir so viel Gnade gegeben durch das Wort Gottes, dass ich erkennen durfte, Mensch, es gibt doch ein Mittel und das Mittel heißt vergeben. Und das hat bei mir, und ich bin überzeugt, bei uns allen, es wird Wunder wirken. Es ist so, an der Situation hat sich überhaupt nichts geändert. Der Chef hat ja sein Urteil gesprochen, es war in meinen Augen ungerecht. Ich habe mit ihm auch weiter nicht darüber gesprochen. Aber ich durfte durch die Gnade Gottes ihm vergeben und dann ist all das, was mich beschäftigt hat, das ist einfach so runtergefallen. All das, was mich belastet hat, alles, was mir so in den Gedanken manchmal nachgegangen ist, das war alles weg. Und ich durfte ganz frei, ganz offen auch dieser Person auch entgegentreten, Umgang pflegen, was die Firmenarbeit dann auch anbelangt. Völlig unvoreingenommen. Und das ist ein Werkzeug, das ist ein Mittel. Für mich war das wirklich so etwas ganz, ganz Großes. Und ich bin mir überzeugt, wir werden in unserem Leben mit Menschen Erfahrungen machen, wo wir enttäuscht werden. Und darum auch hier dieser Rat, dass wir vergeben sollen. Auch das lernen von unserem Herrn Jesus Christus, das er am Kreuz ausgesprochen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass diejenigen, die sich einer Autorität unterordnen sollen, die wissen in der Regel viel besser, was der Chef, was der Lehrer, was die Eltern oder wie auch immer, was sie alles machen müssen. Die wissen das in manchen Fällen viel, viel besser. Das müsste eigentlich so laufen und so laufen und so laufen. Seht, und in solche Situationen kommen wir auch herein. Gespräche unter den Kollegen. Wenn jemand kommt und sagt, Mensch, hast du das gehört, ne? Das und das wird geplant oder das wurde gemacht und so. Nee, das geht ja überhaupt nicht. Ja? Und zack, wir sind schon in diesem Gespräch drin. Und wie sollen wir uns verhalten? Und ich möchte es uns ans Herz legen. Beteiligt euch nicht an diesen, ich sag mal, verleumderischen Gesprächen gegen Autoritäten. Gegen Autoritäten, die Gott euch in den Weg gestellt hat. Beteiligt euch nicht. Seht, wir als Menschen, wir sind kurzsichtig. Wir sehen manchmal nicht die ganze Sache, wir überblicken sie nicht. Und auch wenn es sozusagen ungerecht ist, ja, dann gibt es noch keinen Grund, darüber sozusagen zu sprechen, die andere Person zu verleumden, die andere Person auch in den Schmutz zu ziehen. Achtet darauf, denn das ist auch so ein Mittel des Feindes, wo wir so ganz leicht eigentlich hineinrutschen. Ja? Möchte ich zusammenfassend Folgendes sagen. Der Mensch in Sünde, der möchte sich nicht unterordnen. Das liegt sozusagen in der Natur der Sache. Wir sehen aber auch im Verlauf des Lebens, dass wir Autoritäten sozusagen ausgesetzt sind. An jeder Einzelne. Und wenn wir der Meinung sind, Mensch, aber die Autorität, die hat es aber gut. Mein Abteilungsleiter, Mensch, der hat ein super Leben. Ja? Der verfügt da so frei über Menschen, gibt da Anordnungen. Mensch, an seiner Stelle würde ich sehr gerne sein. Aber lasst uns bedenken, dass diese Autorität, die hat auch noch eine andere Autorität über sich. Und vielleicht kommt sozusagen der Abteilungsleiter mit seiner Autorität nicht klar und gibt den Druck sozusagen dann an seinen Untergebenen weiter. Ja? So, ein jeder Einzelne von uns ist im Leben immer wiederum sozusagen konfrontiert, dass wir Autoritäten auch ausgesetzt sind. Und Gott möge uns viel Weisheit geben, als denjenigen, die wir einer Autorität unterstehen, sich richtig verhalten. Wir haben gesehen, nur das Wort Gottes gibt uns den absoluten Maßstab in diesen Dingen. Aber Gott möge uns auch als denjenigen helfen, wenn Gott uns bestimmten Aufgabenbereich anvertraut, wenn wir selber sozusagen eine Autorität für andere sind, dass wir auch hier uns so verhalten, wie Gottes Wort uns lehrt. Gott möge auch dieses Wort an unseren Herzen segnen. Amen.